Der Apostel Paulus hat gern zwei Bilder gebraucht von der Gemeinde. Das eine Bild ist das des Baus und das andere ist das des Leibes. Das Bild vom Bau gebraucht auch der Apostel Petrus. Da werden Steine geholt vom Schutthaufen der Welt, gereinigt, gesäubert, neu geformt und eingegliedert in die Mauern, in den Bau des Reiches Gottes. Ich weiß nicht, wo der Herr dich hingelegt hat. Manchmal passt es uns nicht, dass wir gerade neben einen Stein gelegt werden, der für uns nicht sympathisch ist. Aber der Herr weist uns den Platz zu, an dem wir zu liegen haben, ja, an dem wir zu wirken haben. Denn Petrus nennt uns lebendige Steine. Das andere Bild des Gliedes, da fragt man sich, wo bin ich am Leib Jesu? Ich habe das den Brüdern, die Frage habe ich den Brüdern gestellt in unserem deutschen Männerkreis in Kelowna, British Columbia. Wisst ihr, wo ihr seid am Leib Jesu? Die meisten Christen wissen das nicht. Sie wissen nicht, ob sie eine Hand oder ein Auge sind oder ein Fuß. Nun kann es sein, dass der Herr uns manchmal auch an einen anderen Platz weist. Aber dort, wo der Herr uns hinplatziert, dort, wo er uns hinstellt, dort wollen wir zusammen mit anderen Gliedern den Herrn verherrlichen, das Haupt. Der Apostel Paulus gebraucht dieses Bild auch in Epheser Kapitel 4. Wir haben begonnen, dieses Kapitel zu betrachten. Es ist das erste Kapitel von dreien, in welchen der Apostel von der irdischen Lebensführung der Geretteten, der Erlösten spricht. In den ersten drei Kapiteln spricht er von ihren himmlischen Vorrechten, ihren himmlischen Segnungen. Und in dieser zweiten Hälfte geht es dann um unser Leben hier auf Erden, wie es hier geführt wird. Da ist es wichtig, dass wir zuallererst wissen, wie wir uns zu verhalten haben unter uns. Denn wenn wir uns dort nicht einig sind, wie soll die Welt dann hingewiesen werden auf unseren Erlöser? Denn sie sucht auch den Frieden letztlich. Und wenn dieser Friede nicht unter uns und in uns herrscht, dann sind wir nicht gerade das beste Zeugnis. Der Apostel ruft auf zu einem Wandel, zu einer Lebensführung, die dem Ruf entspricht, zu dem wir gerufen wurden. Wir sind gerufen worden, in den Himmel zu kommen. Wir sind gerufen worden, ein himmlisches Erbe eines Tages anzutreten. Wir sind gerufen worden in eine Herrlichkeit, in eine Welt von lauter Reinheit. Und da bittet der Apostel Paulus, dass wir uns hier schon darauf einstellen, dass wir hier schon kundtun, wohin wir gehen, in eine herrliche Welt, in eine reine Welt, in eine Welt, wo Jesus ist. Und wenn unsere Rede hier nicht von diesem ist und mehr von irdischen Dingen, dann kann man sich fragen, wohin geht's denn eigentlich? Der Apostel will, dass wir uns schon jetzt Gedanken machen, wo wir hinziehen und dass wir uns entsprechend darauf einstellen. Und dann in Vers 2 beginnt er zu beschreiben, wie nun dieses Leben geführt wird, unter den Erlösten, wie sie zusammenleben können. Er spricht von unseren Beziehungen und dann spricht er gleich von den Begabungen, das heißt von unserem Dienst, das, was wir zu tun haben für den Herrn. Aber zuerst, wie sind wir, wie verhalten wir uns, unsere Beziehungen? Da spricht er von Demut. Das ist das Allererste und das brauchen wir wohl als Erstes. Von Sanftmut, wie begegnen wir einander? Geduld, das braucht es immer bei unfertigen Menschen. Und dann beschreibt er, wie wir fleißig sein sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die Einheit des Geistes ist die Einheit eines einheitlichen, eines und desselben Lebens. Der Geist ist Gott, der uns Leben schenkt. Und er wohnt in einem jeden Christen. Und dadurch, dass wir alle denselben Geist haben, haben wir dasselbe Leben, das sich auf dieselbe Art und Weise äußert. In Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Äußerung dieses Geistes, dieses neuen Lebens, das eigentlich das Leben von Jesus ist, das er hier lebte, hier auf der Erde. Also, er beschreibt uns, wie unsere Beziehungen aussehen sollten, was eigentlich von uns erwartet wird. Wir kommen zu den Versen 4 bis 6. Gestern kamen wir bis zu Vers 3. Wir lesen die Verse 4 bis 6, wo der Apostel Paulus von dem spricht, was bereits vorhanden ist. In den Versen 2 und 3 erwartet er etwas. Jetzt sagt er etwas, das schon da ist, das uns Mut machen soll. Ein Leib ist es und ein Geist, entsprechend dem, dass ihr auch gerufen wurdet, in einer Hoffnung eures Rufes. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen ist und durch alle und in euch allen. Das ist bereits da. Der Leib ist da, der Geist ist da, die Hoffnung wartet auf uns, der Herr Jesus ist da, wir haben geglaubt, ja, und so weiter. Was ist es um diese Einzelheiten? Sie sind sehr einfach, sie sind grundsätzlich, sie sind eigentlich elementar. Das Elementare ist das Erste, wovon man spricht in einem Fach. Wenn man Musik lernt oder studiert, dann lernt man zuerst das Elementare, Elemente der Musik. Man lernt Noten kennen und so weiter, Harmonie. Das Elementare des Evangeliums haben wir hier. Das Elementare des Gemeindelebens. Dieses Fundament, auf dem wird gebaut. Dann wird Fortsetzung gemacht. Und wir wollen uns befassen mit dem. Er beginnt mit dem Begriff Leib. Er hatte von der Einheit des Geistes gesprochen. Und wir sagten uns gestern, dass dieser Geist unser Leben ist. Das Leben aller Christen. Ein Leben, eines und dasselbe Leben haben wir. Das macht uns zu einem Körper, zu einem geistlichen Körper, einem Leib. Und wir sollen uns jetzt bewusst sein, dass dieser Leib da ist und wir zusammengeschmiedet sind mit anderen Christen. Wie eng ist diese Beziehung zueinander? Oder möchten wir lieber Abstand nehmen, ein Finger von dem anderen, die Hand vom Arm? Wollen wir oder können wir, besser vielleicht gefragt, mit jedem Glied am Leib Jesu auskommen? Wie sieht das aus? Sind wir wirklich Leib? Wir sind es vom Heiligen Geist aus. Wir sind es vom Haupt her, am Haupt des Leibes. Aber wenn Paulus von Beziehung gesprochen hat, dann fragt es sich, was bedeutet jetzt dieses Gegebene, dass wir Leib sind? Das ist eine Frage an uns. Es ist eine Information, eine Auskunft, eine Tatsache, gleichzeitig aber auch eine Anfrage an uns. Wie sieht denn diese Leibhaftigkeit aus in meinem Leben? Kann ich neben einem anderen Bruder, einer anderen Schwester sitzen, arbeiten, gehen? Amos fragt, wie sollen zwei zusammengehen, wenn sie nicht eines Sinnes sind, wenn sie nicht einmütig sind? Dann geht's kaum. Die gehen dann lieber auseinander. Und manchmal gehen wir auch anderen aus dem Wege. Das ist keine Frage, die jetzt hier ganz besonders in Bebra gestellt wird und nicht in Gifhorn oder Raden oder Halle bei Bielefeld, wo wir gewesen sind. Das ist eine Frage, die ich mir stellen darf, die wir uns jeden Tag stellen dürfen, die in jeder Gemeinde gestellt werden muss. Was ist es um diese Leibhaftigkeit, dieses Zusammengeschmiedetsein, dieses Zusammengewachsensein? Ein Leben teilen wir. Wir haben denselben Herrn Jesus. Wir haben denselben Geist innewohnend. Er spricht dann von dem Heiligen Geist, der diesen Leib am Pfingsttage geschaffen hat. Vorher lebten die Jünger miteinander und manchmal zankten sie oder argumentierten, diskutierten, wer ist der Größte zum Beispiel. Da war jeder oft an sich selbst denkend. Jeder suchte sein eigenes. Aber als der Geist kam, dann waren sie eines Sinnes, dann waren sie zusammengewachsen. Dann heißt es, Petrus stand auf mit den Elfen, mit den anderen. Er war einer von ihnen. Er stand auf und die anderen beteten mit ihm. Sie saßen vielleicht, aber in seiner Verkündigung im Herzen standen sie mit ihm und zu ihm. Es war eine Stimme gleichsam, die von diesen Aposteln durch den Mund des Petrus erschallte. Sie waren jetzt ein Zeugnis. Jesus hatte gesagt, der Geist wird kommen auf euch und ihr werdet meine Zeugen sein. Interessant ist nicht nur, dass das Zeugnis in Jerusalem begann, sondern dass die nächste Etappe aus zwei Stationen besteht, die ursprünglich schlimm miteinander verfeindet waren. Wir kennen die Geschichte in Johannes Kapitel 4 von der samaritischen Frau, wo dann zwischendurch Johannes bemerkt, die Juden haben nicht viel zu tun mit den Samaritern. Sie meiden sie. Und als Jesus einmal eine Geschichte erzählte von einem Samariter, der gut war und einem Juden geholfen hatte, dann war das etwas peinlich für die Hörer. Und als er eine Frage stellte, wer hat nun Nächstenliebe gezeigt, dann antwortete man nicht der Samariter. Dieses Wort wollte man nicht in den Mund nehmen, aber man musste zugeben, es war der, der ihm Gutes gezeigt hatte. Und das war ein Samariter. Und jetzt, denken wir an eine andere Geschichte, Jesus und seine Jünger gehen durch Samarien einmal. Jesus konnte diesen kürzeren Weg gehen. Viele Juden mieden ihn, und wenn sie von Galiläa nach Judäa gingen, die drei Provinzen, Galiläa, Samarien und Judäa, lagen übereinander, im Norden Galiläa, dann in der Mitte Samarien und dann im Süden Judäa und rechts im Osten dieser Länder, dieser Provinzen, floss der Jordan. Auf der anderen Seite war Gebiet, das auch einmal von Juden besetzt war. Dort haben sie dann einen Weg gefunden, um Samarien zu umgehen. Galiläer, die nach Jerusalem zogen, haben so bald wie möglich den Jordan überschritten, bevor sie die Grenze Samariens an diese Grenze kamen, haben den Jordan überschritten, gingen dann auf der östlichen Seite dem Jordan entlang, bis sie gegenüber von Judäa kamen, ungefähr bei Jericho. Und dann gingen sie wieder über den Jordan und nach Jerusalem. Es war zwar steil, senkrechte Entfernung, etwa einen Kilometer, glaube ich. Es war schon ganz schön steil, aber das haben sie vorgezogen, um nicht Samariens betreten zu müssen. Aber wenn Jesus sagt, der Geist kommt und er wird die einen, die an mich glauben, dann werdet ihr Zeugen sein in Judäa zusammen mit Samarien. Und das wurde dann Wirklichkeit in der Apostelgeschichte 8. Und die dritte Zeugnis, das dritte Zeugnisgebiet ist dann bis an das Ende der Erde. Aber der griechische Text macht klar, Judäa und Samaria gehören zusammen. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir eins. Ein Geist verbindet uns in einem Leibe. Dieser Heilige Geist hat uns einmal gerufen. Jesus Christus sitzt zur Rechten des Vaters und er wirkt jetzt hier auf der Erde durch seinen Heiligen Geist und seine Kinder, durch seine Boten und jedes seiner Kinder. Und diese werden angetrieben und geführt vom Heiligen Geist. Ihr werdet meine Zeugen sein, wann der Geist kommt. Und das ist jetzt so. Und jetzt gebraucht der Heilige Geist, um Menschen zu Jesus zu rufen. Und er gebraucht uns als seine Boten. Und wenn jetzt Menschen gerufen werden und zu Jesus finden, dann hören sie nicht auf zu kommen, wenn sie bei Jesus angekommen sind, sondern sie betreten oder sie treten eine Pilgerreise an. Es geht jetzt Richtung Himmel. Und der ganze Weg, der Rest des Weges hier auf Erden, ist ein Pilgerweg hin zum himmlischen Erbe. Das ist unsere Hoffnung, die Hoffnung eines Tages bei unserem Herrn zu sein in der Herrlichkeit, zusammen mit den Engeln und dort das Lob Gottes zu singen. Der Heilige Geist hat uns gerufen aus der Welt und gerufen zu einer neuen Welt. So sagt der Apostel, ein Leib und ein Geist entsprechend dem, dass ihr auch gerufen wurdet in einer Hoffnung eures Rufes. Er hat uns gerufen aus der Sünde, aus der Welt, hin zu einer anderen Welt, einer vollkommenen, einer heiligen, einer reinen, einer hellen, nicht einer dunklen Welt. Und diese Zukunft ist unsere Hoffnung, und dort geht es hin. Aber jeder von uns hat dasselbe Ziel. Wir gehen auf derselben Straße zusammen, sind wir unterwegs wie eine Körperschaft, ein Glied, ein Leib. Wir sind unterwegs zu dieser einen Hoffnung. Wir gehen nicht verschiedene Richtungen. Das trägt dann dazu dar, dass wir eins sind. Was immer unsere Benennung, ob wir Mennoniten sind oder Baptisten oder Lutheraner oder was immer auch, ist Jesus Christus unser persönlicher Herr und Heiland, dann sind wir alle ein Leib. Organisch gehören wir zusammen. Wir sind zusammengewachsen und wir sind unterwegs aus einer Welt, wo wir alle auseinandergingen, jedes wie die Schafe, die Verirrten, ging seinen eigenen Weg. Jetzt gehen wir alle den Weg Jesu. Alle haben ein Ziel. Das sind die Gedanken, die er um den Heiligen Geist kreisen lässt. Wir haben es hier mit dem dreieinigen Gott zu tun. Und dieser dreieinige Gott ist drei in einem. Es bleibt bei dem alten Bekenntnis Israels in 5. Mose: Höre Israel, der Herr dein Gott ist ein Gott, nur einer. Wenn wir sagen, dass Gott drei Personen ist, dann müssen wir vorsichtig sein. Er ist nicht drei Personen, wie wir verschiedene Personen sind. Ihr sitzt jetzt in den Bänken und ihr seid getrennte Personen, Individuen. Es ist Luft zwischen euch. Aber so ist es nicht mit dem dreieinigen Gott. Dort sind nicht drei getrennte Personen, die gleichsam in einem Kreis sind und durch diesen Kreis zu einem gemacht. Nein, sie sind in der Tat nur eins, wie siamesische, Siam. Siamesische Trillinge, ja, zusammengewachsen. Es gibt ein altes Beispiel, das ich in meinem Buch über die Lehre von Gott gebraucht habe. Mein Mitarbeiter hat es dort eingebaut. Es ist ein wunderschönes Bild, das mir einmal in die Hände kam. Es stammt eigentlich als Bild vom Judentum. Schon im alten Judentum, uns ist vielleicht bekannt, dass die Juden die Dreieinigkeit verneinen. Sie wollen nicht glauben, dass Jesus Gott ist, vielleicht noch vom Heiligen Geist, aber sonst finden sie es schwierig zu glauben. Das sind die modernen Juden vielleicht. Das alte Judentum wusste um die Dreieinigkeit. Es gibt ein sehr schönes Büchlein, das ich meinen Studenten, von dem habe ich ihnen erzählt, es kam mir einmal in die Hände, ein sehr altes, von einem Juden geschrieben, der zeigt, wie Gott, zeigt nach der Schrift, wie Gott eigentlich drei in einem ist. Das liest man schon im Alten Testament, dass Gott drei ist. Eine sehr interessante Stelle bei Jesaja, wo Gott selbst sagt, der Geist hat mich gesandt. Gott, der Senden, der Gesandte und der Heilige Geist. Der Geist Gottes sendet mich. Die Dreieinigkeit, wie wir sie auch im Neuen Testament haben. Diese Dreieinigkeit ist der Ursprung, die Quelle der Einheit der Gemeinde. Warum ist die Gemeinde eins? Weil sie im Bilde Gottes geschaffen ist. Paulus sagt uns in Epheser 4, in diesem Kapitel später, dass wir neu geschaffen wurden im Bilde Gottes. Am Anfang schuf Gott den Menschen ihm zum Bilde. Mann, Frau, Kind. Alle drei eine Familie wie Gott. Gott ist drei in einem, so sind auch wir als seine Geschaffene, eine Mehrzahl in einem. Wir wissen, wir gehören zusammen. Gemeinschaft ist nicht etwas, das jemand erfunden hat. Es liegt im Wesen des Menschen. Es liegt in unserem geschaffenen Wesen, weil die Fingerabdrücke Gottes in uns sind. Wir tragen diese Fingerabdrücke. Er hat uns geschaffen. Wir empfinden uns oder wir haben das Bedürfnis, zusammen zu sein. Wir fühlen uns unwohl, wenn wir alleine sind. Wir möchten mit anderen zusammen sein, weil Gott einer ist, Mehrzahl in einem. Und das wird noch viel besser gezeigt in der Gemeinde Jesu, wo wir wirklich eins sind durch den Heiligen Geist. Alle ein Leben haben und zusammengewachsen sind, zusammengebaut werden. Und Paulus zeigt uns hier, wie wir als Kinder Gottes aus dem dreieinigen Gott eine Einheit bilden. Deshalb sind wir ein Leib, deshalb haben wir eine Hoffnung. Und jetzt kommt er auf den Herrn Jesus zu sprechen. Er wird hier Herr genannt, ganz kurz, aber es handelt sich um den Sohn Gottes. Und das heißt hier, es ist nur ein Herr, nicht zwei. Christen wollen manchmal verschiedene Lehrer und Führer haben. Und es gibt immer wieder Persönlichkeiten in der Gemeinde Jesu, die sich hervortun und gleichsam rufen, mir nach. Es gibt immer wieder Brüder, die möchten lieber an der Leitung sein, als der, der es gerade ist. Das ist gang und gäbe, das kommt immer wieder vor. Das ist die alte Natur in uns. Wir suchen unser eigenes. Und Jesus macht deutlich, wir alle sind Brüder und Schwestern. Wir sind eine Bruderschaft. Und wir haben nur einen Herrn, das sagte uns Jesus. Ihr seid Brüder und ihr habt einen Führer und der bin ich. Ein Herr. Nun hat der Herr verschiedene Aufgaben für uns. Und einige von uns treten mehr in der Öffentlichkeit auf als andere, das ist klar. Aber der Herr macht uns, die wir das tun, immer wieder ganz klar, dass wir nichts sind. Ihr solltet einmal mit solchen sprechen, wenn sie ganz alleine sind. Ihr solltet einmal ihr Leben kennenlernen. Heute Abend, wenn ich hier fertig bin, kann es sein, dass der Feind mich ganz schön anficht. Und der Herr sorgt immer wieder dafür, dass wir wieder in den Rahmen kommen und ganz klein werden und empfinden, wir sind unnütze Knechte. Geschwister, wir haben nur einen Herrn und dem wollen wir folgen. Und was er uns sagt und wo er uns hinführt, da wollen wir folgen. Wir wollen ihm folgen. Es hat in der sogenannten Geschichte der Gemeinde, auch der Kirche, ich finde es nicht gut, dass Christen ihre eigene Geschichte eine Kirchengeschichte nennen. Ich wünschte, wir könnten das Wort ausradieren aus unseren Büchern. Wir sind keine Kirche und dies ist auch keine Kirche. Dies ist ein Bethaus, ein Versammlungshaus für Brüder und Schwestern. Eine Kirche ist etwas anderes. Das sind die großen etablierten Kirchen. Aber wir sind Gemeinde. Und unsere Geschichte ist die Geschichte einer Gemeinde, der Gemeinde Jesu, von Anfang an. Und diese Geschichte ist eine Geschichte einer Bruderschaft. Einer Bruderschaft, wo der Herr Jesus der Führer ist. Aber immer wieder hat es Persönlichkeiten gegeben, die so hervorragt und man hat sie ja oft zu stark verehrt, zum Beispiel die Reformatoren. Das waren auch nur Menschen und zwar sehr sündige Menschen manchmal, schwache Menschen. Sogar Menno Simons hatte seine Schwächen. Sein Glaube, seine Glaubenslehre war nicht ganz biblisch. Aber er war ein Mann, den Gott gebrauchen konnte. Er legte Akzente, die bleibende Akzente waren. Wir haben ihn gern als einen unserer Väter. Aber er ist nicht, er kommt nicht an den Herrn Jesus heran und spielt keineswegs eine solch entscheidende Rolle. Er ist einer unter anderen. Dirk Phillips war ein anderer. Es gab andere leitende Brüder. Sie waren Brüder und dienten, und das war ihre Eigenschaft, die wir nachahmen wollen. Wir haben einen Herrn, nicht 2, 3, 15, 20, einen Herrn, eine Organisation, wenn wir davon sprechen können, eine Regierung nur, und die ist der Herr Jesus. Er bestimmt unser Leben. Und wenn er das Leben von uns allen bestimmt, dann wird es bei der Einheit bleiben. Dann spricht der Apostel von einem Glauben. Heute, wenn Christen von einem Glauben sprechen, dann denkt man sehr schnell an das, was geglaubt wird. Ich habe auch meinen Glauben, sagt jemand vielleicht. Das ist mein Glaube. Oder unser Glaube, und dann kommt eine Liste von Dingen, die man glaubt. Ein Glaubensbekenntnis. Diese Bedeutung von Glauben ist relativ spät. Und es ist noch ungewiss, ob sie überhaupt in der Bibel vorkommt. Es gibt Wörter, zum Beispiel es gibt Stellen, wo das Wort Glaube gebraucht wird, zum Beispiel im Judasbrief, wo man sich fragen kann, ob jetzt schon das Wort Glauben den Inhalt des Glaubens, das, was man glaubt, enthalten könnte. Aber normalerweise tun wir besser, wenn wir unsere Bibel lesen und diesem Wort begegnen, Glaube oder Glauben, dass wir dann an eine Tätigkeit glauben. Das heißt, an das Glauben, die Tätigkeit des Glaubens, nicht an das, was es zu glauben gilt. Ich denke, da kommen wir auch hier besser weg. Wenn Paulus sagt, es ist nur ein Glaube, dann können wir sagen, es gibt nur ein Glauben an Jesus Christus, eine Tätigkeit des Glaubens an Jesus Christus. Glaube wird verschieden aufgefasst. Und da sollten wir einheitlich denken über diesen Begriff. Es ist nicht von ungefähr, dass der Apostel hier auch vom Glauben spricht, als nur einem, das heißt von einer Tätigkeit des Glaubens. Was heißt es in der Bibel zu glauben? Ich schlage drei Wörter vor, die uns helfen können. Zuerst überzeugt sein. Das griechische Wort bedeutet auf Tatsachen hin oder aufgrund von Tatsachen von etwas überzeugt zu sein. Entweder von Dingen oder von einer Person. Man vertraut dieser Person. Man ist überzeugt von Wahrheiten. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir an Gott glauben, dann glauben wir dieselbe Wahrheit und wir glauben auf dieselbe Art und Weise. Wir sind überzeugt davon. Ein Glaube, nicht ein Zweifeln, nicht ich hoffe. Was glauben wir? Wie glauben wir? Übrigens, manchmal meint man in Johannes 3, Vers 38 dürfte es sein, wie die Schrift sagt, werden Ströme aus seinem Inneren fließen. Die Schrift spricht nicht von dem Wie des Glaubens. Dort wird Jesus wohl nicht gemeint haben, wer glaubt, wie die Schrift sagt. Das ist ein sehr häufiger Erklärungsversuch dieser Stelle. Wenn man das Alte Testament konsultiert, dann wird man wohl von Ezekiel denken und andere Stellen. Es geht um das fließende Wasser, das aus dem Tempel fließt oder aus dem Felsen. Und dieser Fels ist Christus. Wie die Schrift sagt, heißt, wie die Schrift von Christus spricht, aus ihm wird lebendiges Wasser fließen, nicht aus dem Christen. Wir sind keine Quelle des Wassers. Wir sollen ein Segen sein, aber das ist nicht, wovon Jesus spricht. Er spricht vom Geist, sagt Johannes. Er spricht von dem Wasser des Geistes. Und dieses Wasser des Geistes kommt nicht von Christen, das kommt von Jesus. Also nur ein kleiner Exkurs. Nicht glauben wir, wie die Schrift sagt. Wir glauben, was die Schrift sagt. Aber ein Wie ist da nicht angebracht. Und dennoch müssen wir Acht geben auf die Art und Weise, wie wir glauben. Wir müssen überzeugt sein von dem, was wir glauben. Und ein zweites Wort, Vertrauen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, glaubt an Gott und glaubt an mich. Es hilft uns, diese Stelle zu verstehen, wenn wir das Wort Vertrauen einsetzen. Das griechische Wort für Glauben bedeutet auch Vertrauen haben, Zutrauen haben. Vertrauen haben in eine Person, glaubt an Gott, vertraut auf Gott. Oder glaubt an mich, vertraut mir. Habt Vertrauen zu mir. Wenn wir einen Glauben haben und eine Art von Glauben, dann werden wir alle Vertrauen haben zu unserem Herrn, zu unserem Herrn Jesus. Dann werden wir Vertrauen haben zu Gott. Und dann werden wir einander ermutigen zu glauben, zu vertrauen. Und das Letzte ist das Erwarten. Wer glaubt, der erwartet. Wer an Jesus glaubt, der erwartet etwas von ihm. Das sieht man in Johannes Kapitel 3, den Versen 14 und 15. Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte, so wird des Menschen Sohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und dann kommt Vers 16 und wiederholt diese Wahrheit. Jesus zitiert aus den 5 Büchern Mose, aus der Geschichte von den Schlangen, wohl in 4. Mose. Und dort steht im Hebräischen, wenn jemand mit Erwartung auf die eherne Schlange guckte, dann wurde er geheilt. Nicht nur guckte, nicht nur schaute, sondern mit Erwartung, im Glauben. Und deshalb gebraucht auch Jesus das Wort für Glauben. Es bedeutet erwarten, im Vertrauen erwarten, dass das eintritt, was Gott verheißen hatte über Mose. Mose versprach, Gott hatte ja befohlen, diese eherne Schlange zu machen und dort aufzuhängen. Und wer immer jetzt das glaubte und ihn mit Erwartung hinschaute und diesen Glauben also dadurch erwies, der wurde tatsächlich geheilt von seinem Schlangenbiss. Und dieses bleibt so. Wir kommen zu Jesus mit der Erwartung, dass er seine Verheißung einlösen wird und uns Frieden und Vergebung geben wird. Aber so wie wir angenommen haben den Herrn Jesus Christus, Kolosser 2, Vers 6, so wollen wir unser Glaubensleben, so nennen wir es, weiterführen und stets alles von ihm erwarten. Das ist ein Glaubensleben, das mit ihm rechnet. Und wenn wir einen Glauben haben, oder ein Glauben haben, besser gesagt, dann werden wir alle mit dieser Erwartung auf Jesus unser Leben führen. Und das macht Mut. Dann kann man schneller schreiten. Dann geht man schneller zusammen den Weg zu der Hoffnung, die für uns bereitgehalten wird. Ein Herr, ein Glaube oder ein Glauben, eine Tätigkeit des Glaubens, die so beschrieben werden kann. Und dann heißt es eine Taufe. Nun, da sind wir bald auf einen Nenner, nicht wahr? Wenigstens in einem solchen Kreis wie diesem. Aber was heißt das, eine Taufe? In Römer Kapitel 6 steht geschrieben, ihr seid auf einen Tod getauft, nicht in einen Tod, wir sind in Wasser getauft, nicht in Tod. Man stirbt nicht bei der Taufe. Man wird nicht in Christus getauft, man ist schon in Christus, bevor man getauft wird. Sonst darf man nicht getauft werden. Also durch die Taufe kommt man nicht in Christus. Man kommt auch nicht in die Gemeinde durch die Taufe. Man kommt ins Wasser durch die Taufe. Aber warum wird man in Wasser getaucht? Das hat mit einer Geschichte zu tun. Wir sagen damit, Jesus wurde begraben, bestattet. Wir gebrauchen nicht Erde, Wasser ist einfacher als Bild, dann kann man ihn wieder rausziehen, schneller. Aber Jesus wurde tatsächlich unterirdisch bestattet. Und Paulus gebraucht das Beispiel vom Begraben. So wie Jesus bestattet wurde, so werden wir bestattet im Bilde mit der Taufe. Aber bevor er bestattet wurde, ist er gestorben. Und bevor wir in Wasser bestattet werden, sind wir gestorben. Christi Tod ist unser Tod geworden. Christi Bestattung ist unsere Bestattung. Christi Auferstehung ist unsere Auferstehung. Christi Himmelfahrt ist unsere Himmelfahrt, Epheser Kapitel 2. Taufe hat es mit Geschichte zu tun. Wir werden auf eine Geschichte hin getauft. Und deshalb gebrauchen wir diese Präposition anstatt eine andere. Denn das ist, was Paulus in Römer 6 uns sagen will. Er appelliert an sie. Er will ihnen sagen, ihr könnt Sieg über Sünde haben. Wer die Gnade empfangen hat, der sündigt nicht auf diese Gnade hin. Oder, fragt er in Kapitel 6, seid ihr nicht getaufte Menschen? Und was habt ihr mit der Taufe gesagt? Ihr habt doch gesagt, dass ihr gestorben wart. Ihr habt doch an Jesus geglaubt, der für euch gestorben war. Ja, und jetzt wollt ihr wieder zurückgehen in das, wofür Jesus starb? Er ist von der Oberfläche der Erde verschwunden und ihr seid einmal in der Taufe von der Oberfläche der Welt verschwunden und ihr wollt ja zurück in die Welt, die euch ihr verlassen habt. Mit der Taufe haben sie ein Zeugnis abgelegt. Auf Nimmersehen zur Welt gesagt, nicht auf Wiedersehen. Auf Nimmersehen. Jetzt geht es in eine andere Richtung und nie mehr zurück. Das sagt die Taufe. Ich trete ins Wasser als ein Gestorbener und werde bestattet und komme auch hervor wie ein Auferstandener und pilgere mit anderen bereits Getauften den Weg zum ewigen, zur ewigen Heimat. Eine Taufe heißt, wir haben eine und dieselbe Geschichte in Jesus Christus. Wir sind auf seine Geschichte, auf Jesus hin getauft worden. Und dann müssen wir auch festhalten, dass es nur eine Taufe im Leben gibt. Man wird nicht immer wieder getauft. Es gibt Christen, die tun das, aber das ist nicht angebracht. Bist du bekehrt, dann solltest du dich taufen lassen. Und das tut man einmal. Allerdings, wenn du feststellst, du warst kein Christ, als du getauft wurdest, dann bist du auch nicht getauft worden, nach Galater Kapitel 3. Dann war das ein ins Wasser steigen und du gingst durch die Bewegungen einer Taufe, aber sie galt nicht als deine Taufe im Namen Jesu, denn du warst kein Christ, du hast gelogen. Wenn du dann wirklich überzeugt bist, du warst nie wiedergeboren, das kommt mal vor, selten, aber es kommt vor, dann solltest du natürlich dich taufen lassen, zum ersten Mal wirklich. Die Johannesjünger waren getauft in der Apostelgeschichte 19. Sie waren ins Wasser gestiegen, aber sie waren nicht auf Jesus getauft. Und um auf Jesus getauft zu werden, wie Paulus das dann veranlasst, beziehungsweise selbst macht, mussten sie zuerst zu Jesus finden. Und deshalb predigt er ihnen Jesus. Und dann werden sie wieder getauft, zum zweiten Mal. Man hat uns Wiedertäufer genannt. Eigentlich waren viele der ersten sogenannten Täufer keine Täufer, denn sie haben begossen und nicht getauft. Schade. Taufe ist nur dann Taufe, wenn es ein Tauchen ist. Das soll klar sein. Wer nicht getaucht ist, ist nicht getauft. Und deshalb sollten wir etwas vorsichtiger sein mit diesem Begriff. Einmal im Leben wird man getauft, weil Jesus einmal gestorben ist für uns und ich habe dieses bezeugt. Ich bekehre mich einmal zu Jesus Christus und dann bin ich sein Jünger. Ich werde einmal getauft als Zeugnis davon und dann bin ich sein Kind und sein Nachfolger. Eine Taufe im Leben und dann noch ein drittes. Wenn Paulus sagt, eine Taufe, dann gibt es nur eine Taufe, die für alle gilt. Ich habe das schon eben angeschnitten. Ein Begießen ist nicht eine Taufe. Eine Kindertaufe, von Unmündigen meine ich jetzt, von kleinen Kindern, Säuglingen, weil sie nicht bekehrt sind. Eine Taufe von Kindern, die bekehrt sind, ist eine legitime Taufe. Eine Taufe von Kindern Gottes, Galater Kapitel 3. Was heißt Galater 3? Ich zitiere es oder ich beziehe mich darauf zum zweiten Mal. Dort steht, ihr habt Christus angezogen, die ihr getauft seid. Mit diesem Vers macht Paulus klar, dass jeder, der nicht Christus angezogen hatte, bevor er getauft wurde, nicht getauft war. Denn jeder nach der Heiligen Schrift Getaufte hat vorher Christus angezogen. Deshalb kann Paulus das sagen als seine Wahrheit. Er sagt nicht, dass man mit der Taufe Christus anzieht. Er sagt, dass wer richtig getauft ist, der hat vorher Christus angezogen, als er wiedergeboren wurde. Eine Taufe gilt für alle und das ist die biblische Taufe. Und so bildet sich eine Einheit, sonst sind wir eine Uneinheit. Das heißt nicht, dass wir nicht zusammen beten können. Es gibt Christen, die sind nicht informiert, die wissen nicht, was ich hier jetzt sage. Und wir wollen Geduld haben mit ihnen, viel Geduld. Es gibt heute nach 2000 Jahren Christentum sehr viel Unwissenheit und Missverständnis. Und wir haben heute eine andere Situation als zur neutestamentlichen Zeit. Und wir müssen viel lehren und viel Gespräche führen und viel Geduld üben. Aber glaubt jemand an Jesus Christus, dann ist er mein Bruder, meine Schwester und ich darf mit ihm Gemeinschaft haben. Aber er sollte getauft werden. Ich muss ihn nicht dazu zwingen, das ist seine Sache. Aber das, von mir aus ist das die Wahrheit. Ich muss das gelten lassen. Ich muss stehen lassen, was Paulus hier sagt. Eine Taufe. Dann kommt er zum Dritten, zum Vater, zu Gott dem Vater. Er hat vom Geist gesprochen und dem, was zum Geist gehört, ein Leib, eine Hoffnung. Er hat vom Herrn Jesus gesprochen und von dem Glauben an Jesus und von der Taufe auf Jesus. Und jetzt spricht er von Gott dem Vater in Vers 6. Ein Gott ist es. Ein Gott und dieser ist Vater. Durch Jesus Christus, der unser Herr geworden ist, ist sein Vater unser Vater geworden. Ein Gott und Vater aller. Das müssen wir heute erneut festhalten, wo die Vielgötterei uns fast aufgezwungen wird. Das ist der Pluralismus in der Kultur, der religiöse Pluralismus. Unsere Regierungen heute gehen davon aus, dass alle Religionen toleriert werden müssen. Wir haben Geduld mit Menschen, aber wir tolerieren nicht andere Anschauungen als Wahrheit. Wir stellen nicht zwei Anschauungen nebeneinander und sagen, die sind gleichgültig. Nein, wir bleiben dabei. Es gibt nur einen Gott, nicht zwei. Und dieser Gott hatte einen Sohn und dieser Sohn ist für uns gestorben. Und er ist nicht nur ein Prophet, er war es, aber er ist der ewige Sohn Gottes. Und das wollen wir festhalten und Mut haben zu bezeugen. Wir wollen das in Sanftmut tun, wie Petrus es uns mahnt, ein Hinweis, das zu tun. Wir wollen geduldig sein, aber wir wollen dabei bleiben und wir wollen uns das nicht nehmen lassen. Wir haben einen Gott und er ist der Gott seiner Kinder, nicht der Gott aller verlorenen Menschen. Als Schöpfer schon. Da können wir sagen, wir haben alle einen Gott. Als Schöpfer ja, aber nicht in der Gemeinde. Das ist ein spezieller Sinn, in dem wir einen Gott haben. Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, sagt Jesus nach der Auferstehung. Jetzt haben sie seinen Vater als ihren Gott. Jetzt sind sie Brüder. Jesus nennt uns seine Brüder, weil er gleich mit uns geworden ist und wir dürfen ihm ähnlich werden. Natürlich bleibt er Gott. Ja. Ein Gott, auch als Dreieiniger, nur ein Gott. Es nimmt mich Wunder, wie manche Lehrer der Heiligen Schrift, auch unter Evangelikalen, nicht im Klaren sind über die Dreieinigkeit. Ich war einmal überrascht, als ich in der Schweiz in einem Kreis zu dienen hatte und der Leiter dieses Kreises, es war eine Missionsgesellschaft, glaubte an nur eine Person in der Gottheit, aber eine geschichtliche Dreieinigkeit. Wisst ihr, was das ist? Eine geschichtliche Dreieinigkeit ist ein Glaube an einen Gott, der sich einmal als Vater offenbart hat, dann als Sohn und dann als Heiliger Geist. Aber es ist nur einer. Wir haben solche auch in Kelowna. Sie sind Christen, sie beten. Ich kann nicht verstehen, warum sie so glauben, aber ich kann ihnen das Christsein nicht absprechen. Übrigens, die Missionare, die Christen, die uns Deutschen das Evangelium gebracht haben, die zu den Ersten gehörten, einige Jahrhunderte nachdem Jesus gen Himmel gefahren war, die den Germanen das Evangelium gebracht haben, das waren solche, die nicht an die Gottheit Jesu glaubten. Ist erstaunlich. Und Jesus hat viel Geduld mit solchen Menschen, aber es ist nicht die Wahrheit. Und wir sollten die Wahrheit kennen und zu dieser Wahrheit stehen. Wir haben nicht einen Gott, der nur nacheinander drei gewesen ist oder ist, sondern wir haben einen Gott, der zur gleichen Zeit drei ist. Und es lohnt sich, dem nachzugehen, der Heiligen Schrift, und vollkommene Klarheit darüber zu haben. Ein Gott, aber in drei Personen. Und dieser ist unser Vater. Das müssen wir festhalten. Unser Gott ist ein Vater von Jesus Christus, und er ist unser Vater. Er ist ein Vater aller seiner Kinder in Christus Jesus. Nun kommt etwas sehr Schönes, und damit wollen wir abschließen. Es heißt hier in Vers 3, der über allen ist, über allen. Heute ist er über uns und beschattet uns, wie er damals Israel beschattete, als er Israel aus Ägypten führte. In der Nacht war er ihre Lampe und beleuchtete sie. Er war über ihnen. Während des Tages war er Schutz vor der Sonne im All. Er ging voran, aber er war über ihnen. Wie auch die ewigen, Flügel eines Adlers. Sie sind unterhalb, aber können auch oberhalb sein. Gott schützt uns. Er ist über uns. Und dann heißt es, nicht nur über uns, er ist durch alle. Er will jeden von uns gebrauchen. Er will jeden von uns durchdringen und durch einen jeden von uns in dieser Welt sein Zeugnis hören lassen. Jeden von uns. Er ist durch alle. Keiner von uns ausgenommen. Der kleinste, der jüngste Gläubige in Jesus Christus darf von Gott durchdrungen sein und ein Zeuge Jesu sein. Er ist durch alle. Und dann letztens, und er ist in euch allen, um unser Leben zu sein, um unsere Energie zu sein, um unsere Kraft, unsere Gesundheit zu sein, unsere geistliche Gesundheit. Gott ist unser Alles. Noch einmal das Wort jenes gläubigen Seelsorgers. Wir brauchen nur zweierlei zum Leben. Gott und was er uns gibt. Und das hat der Apostel Paulus uns reichlich klar gemacht, nicht wahr? Wollen wir ermutigt sein durch diese Worte? Wollen wir uns ansprechen lassen, wo etwas fehlt? Und wollen wir Mut fassen, dass er selbst das gibt, was er von uns erwartet? Das brauchen wir nicht zu liefern, das liefert er. Und im Vertrauen dürfen wir es bei ihm abholen. Wir wollen noch einmal eine Zeit nehmen zum Gebet und antworten auf Gottes Wort. Ich denke, das ist schön. Und dann können wir abschließen. Wir stehen auf dazu. Des Friedens, der du von den Toten heraufführtest, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, Jesus, unseren Herrn, mache du uns heil und tüchtig in jedem guten Werk, deinen Willen zu tun, und tue du das vor dir Wohlangenehme in uns durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt in alle Ewigkeit. Amen.